Aber es fehlt noch dieser eine Schritt. Nur noch ein Schritt. Das ist etwas, was wir auch in den Geschichten von den verschiedenen Leuten in der Bibel, die wir später noch betrachten werden, sehen werden. Stell dir vor, du bist in Washington, D.C. Überall richtig geniale Denkmäler. Du bist beeindruckt. Und nach einem anstrengenden Tag kommst du in dein Auto, setzt dich rein, willst einfach nur entspannen. Und auf einmal klopft so jemand an deiner Fensterscheibe. Es ist Barack Obama. Aber du hast keine Ahnung, wer er ist, weil in der letzten Zeit wird in den Medien nichts mehr über Barack Obama berichtet, sondern nur noch über zwei Namen, Clinton und Trump. Und du denkst dir, was will der? Steigt einfach ein in dein Auto, setzt sich dazu und sagt, ja, fahr mal ein bisschen. Okay, du fährst ein bisschen, er macht das Schiebedach auf, guckt da raus, sieht eine Menschenmasse und fängt an zu reden. Komische Situation, oder? So ungefähr muss sich vielleicht Petrus gefühlt haben, als Jesus zu ihm ins Boot gestiegen ist. Petrus hat gedacht, wer ist dieser Typ, was macht er da? Jesus steigt zu dem ins Boot und fängt einfach an, zu den Menschenmassen zu reden. Ja, Petrus, fahr noch mal ein bisschen raus, sagt er dann, nachdem er fertig gesprochen hat. Petrus total schon verwirrt, okay, der hat jetzt eine gute Rede gehalten. Okay, und jetzt soll ich rausfahren. Mit dem Boot, er ist auf dem Boot, fährt raus. Und Jesus sagt, wirf deine Netze aus. Und Petrus ist ein erfahrener Fischer, das muss man dazu sagen. Und er sagt, Jesus, nein, ey, wir haben den ganzen Tag gefischt und wir haben nichts gefangen. Ist es dein Ernst? Jetzt sagst du uns, wir sollen die Netze rauswerfen? Du hast doch überhaupt keine Ahnung. Petrus wirft die Netze raus. Petrus, oh nein, ich will doch einfach nur nach Hause. Jesus sagt, naja, so schnell, Petrus, kommst du nicht mehr nach Hause. Okay, hätte Jesus dem Petrus jetzt diesen Satz gesagt, hätte er bestimmt gedacht, Alter, das ist ein Verrückter. Deswegen hat das Jesus nicht gemacht. Sondern Petrus hat wirklich die Netze rausgeschmissen. Er wartet, passiert nichts. Man zuckt so ein bisschen. Und er fällt fast mit ins Wasser, weil das Netz sich so gefüllt hatte voller Fische, dass er selbst das Nachbarboot dazugeholt hat. Und es steht, dass beide Boote fast schon angefangen haben zu sinken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Als Simon Petrus das sah, steht in Lukas Kapitel 5, Vers 8, kniete er sich vor Jesus hin und sagte, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Oh Mann, wen hatte Petrus da ins Boot eingeladen? Den Präsidenten der Vereinigten Staaten? Nein, wahrscheinlich viel, viel mehr. An der Reaktion von Petrus wird deutlich, das ist jemand ganz Besonderes. Es ist mehr als nur ein gewöhnlicher Mensch. Und er sagt, Jesus, ich bin doch unwürdig, geh weg von mir. Und was macht Jesus? Er geht tatsächlich. Aber nicht ohne Petrus. Er sagt, Petrus, so schnell wirst du nicht mehr nach Hause kommen. Schon wieder dieser Satz. So schnell wirst du nicht wieder nach Hause kommen. Warum Jesus sagt, Petrus, komm, folge mir nach und so wie du hier ein Fischer bist, will ich dich zu einem Menschenfischer machen. Petrus lässt sich das nicht zweimal sagen. Er hat noch zwei andere Leute dabei und sie verlassen das Boot, sie lassen alles zurück, was sie da hatten und folgten Jesus nach. Okay, sie haben das Boot verlassen. Keine Ahnung, was sie damit gemacht haben. Vielleicht stand es da rum, vielleicht haben sie es den Eltern vermacht oder irgendwelchen Freunden gegeben. Aber auch noch eine Frage, die ich mir stelle, was ist eigentlich mit den Fischen passiert? Ich meine, Jesus hat doch gerade gesagt, hey, wirf das Netz aus, die haben zwei ganze Boote voller Fische gefischt. Ey, jetzt machen die noch nicht mal ein gechilltes Barbecue und grillen einen Fisch, nee. Jesus sagt, komm, lass alles stehen und liegen und folg mir nach. Ja, haben die gemacht. Sind die schlecht geworden? Kann sein. Das beantwortet uns der Text nicht. Was er aber sagt, ist, dass sie wirklich bereit waren, alles stehen und liegen zu lassen, um mit Jesus unterwegs zu sein. Anderes Szenario. Du heißt Levi und bist Zolleinnehmer an der holländischen Grenze. Und du gehst zu deinem normalen Tagesgeschäft nach, kontrollierst so die Leute, ja, unterschlägst vielleicht das ein oder andere Kilogramm Gras. Und ja, das passiert an der holländischen Grenze bestimmt, ich sag's euch. Und auf einmal kommt so ein Typ vorbei, der heißt Jesus. Und er sagt, ey Levi, lass alles stehen und liegen und folge mir nach. Aber Jesus, was soll ich mit dem ganzen Stoff hier machen? Das ist ein Vermögen wert. Könnte Levi jetzt sich gedacht haben oder gesagt haben, wenn wir mal nicht davon ausgehen, dass das alles vor ungefähr 2000 Jahren gespielt hatte und Israel mit Holland vielleicht außer der winzigen Größe nicht sonderlich viel zu tun hatte. Zöllner sind heute schon nicht sehr beliebt, vor allem wenn man was Illegales macht. Damals waren sie es noch viel weniger. Damals gehörten sie wirklich so zur untersten Schicht der Gesellschaft vom Ansehen her. Geld hatten sie ganz viel, weil die meisten Zöllner waren ziemlich korrupt gewesen und haben sich sozusagen an dem Geld der an den Waren der anderen bereichert. Und Levi handelt aber ganz anders. Er beschwert sich nicht, dass er das alles zurücklassen muss, sondern hier steht in Vers 29, also dasselbe Kapitel, in 28, dass Levi verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Ja, genau dasselbe, was Petrus getan hat. Nur Levi ließ scheinbar doch nicht direkt alles zurück, weil ein Vers weiter steht, Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Die Pharisäer, das waren so die religiöse Elite in dem Land, und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Ha ja, da kommen die Selbstgerechten. Jesus, wie kannst du nur? Wie kannst du nur dich mit diesen Menschen abgeben? Guck doch mal, wie die leben. Aber das ist so beeindruckend an Jesus. Jesus war sich nicht zu schade für, bitte entschuldigt das Wort, den Abschaum, in Anführungszeichen, wirklich der Gesellschaft. Jesus war noch nicht mal besorgt um seinen Ruf. Ich meine, was ist das, wenn so ein super hoch angesehener Lehrer mit so den Zolleinnehmern, mit den Betrügern da so rumhängt, isst und trinkt? Ich meine, das ist nicht gut für den Ruf. Aber das war Jesus egal, weil Jesus ging es um die Herzen der Menschen. Und vor allem um die Herzen derjenigen, die erkannt haben, dass sie Hilfe brauchen. Und das ist auch ungefähr das, was Jesus sagt. So, er sagt, diejenigen, die meinen, sie seien gesund, die in ihren Augen denken, sie seien gesund, ja, die brauchen ja gar keinen Arzt. Also in ihren Augen brauchen sie keinen Arzt. Aber es ist sehr viel gefährlicher, krank zu sein und es gar nicht erst zu merken, weil man sich dann jeglicher ärztlichen Hilfe verweigert. Ich meine, wenn du nicht wahrhaben willst, dass du krank bist, wenn du nicht einsehen willst, dass du krank bist, ey, dann kann dir auch kein Doktor helfen. Der kann da in seiner Praxis sitzen und er wartet den ganzen Tag auf dich, dass du endlich kommst. Aber wenn du sagst, nö, bei mir ist alles gut, alles gut, kein Problem, dann kann dir letztendlich auch kein Arzt helfen. Nein, deswegen sagt Jesus, er ist gekommen, zur Umkehr zu rufen, die Sünder, weil sie wissen, dass sie einen Arzt brauchen. Sie wissen, dass sie selber aus sich heraus nicht gut genug, nicht gerecht genug für Gott sein können. Und gerade, wenn du meinst, dass du gerecht genug für Gott bist, dass du total gesund bist, dass alles perfekt ist, dass du Gott nicht brauchst, das ist der Punkt, wo du anfängst, in einer Illusion zu leben. Nicht, weil irgendeiner besser oder schlechter ist. Nein, wir alle sind angewiesen. Wir alle brauchen einen Arzt. Aber das Wichtige ist nicht sozusagen zu meinen, dass alles super ist, sondern einfach zu erkennen, okay, es ist nicht alles super, Und da gibt es jemanden, der mir helfen kann. Und Levi, der war seinem Arzt so dankbar, dass er nicht nur ein Fest für ihn feierte, sondern dass er auch alles stehen und liegen ließ, um diesem Jesus nachzufolgen. Er ließ alles zurück, seine Existenz, seine Lebensgrundlage und folgte Jesus nach. Kein Plan B. Keine Rücklagen mehr. Eine weitere Geschichte, da heißt es, wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr. Ich will dir nachfolgen, Herr. Das ist jetzt Franks Spruch. Richte schöne Grüße aus. Sorry, habe ich geklaut, aber die Credits hast du ja bekommen. Genau, wieder ein anderer sagte, ich will dir folgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Oh, Jesus, ganz ruhig, okay? Das ist jetzt ein bisschen extrem. Ey, der arme Kerl, der will doch nur Tschüss zu Mami und Papi sagen. Ja, hast du bestimmt noch ein paar Minuten Zeit, oder? Warum musst du gleich so übertreiben? Jesus, ich will dir nachfolgen, aber zuerst. Aber zuerst was? Aber zuerst will ich meine Ausbildung beenden. Aber zuerst will ich im Beruf ankommen. Aber zuerst will ich etabliert sein. Zuerst will ich meine Rente sehen. Zuerst das Grab. Jesus, ich will dir nachfolgen, aber zuerst. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die sehr, sehr ähnlich ist. Und zwar gibt es da diesen Propheten, der nennt sich Elia. Und er geht zum jungen Elisa. Und Elisa ist ein Junge. Also damals war Elisa ein Jungenname, heutzutage nicht mehr. Und er geht zu diesem jungen Elisa, und der ist beim Pflügen, und sagt, folge mir nach. Und dann sagt Elisa, ja, ich will doch mal Mama und Papa Tschüss sagen. Und Elia sagt aber, hey, das kannst du machen. Und dann komm und folge mir nach. Aber Jesus, denke ich, will hier was deutlich machen. Er weiß, dass die Hörer, die diese Geschichte gerade hören, die hören, was Jesus da sagt, diese Geschichte von diesem Propheten Elia im Kopf haben. Und Jesus will deutlich machen, mir nachzufolgen, ist noch was Größeres als diesem großen Propheten damals. Und Elia war eins der angesehensten Personen überhaupt im alten Judentum. Aber mir nachzufolgen, Jesus, dem Sohn Gottes, dem Herrn nachzufolgen, nimmt eine höhere Stellung ein. Es ist nicht weniger als eine Lebensreise einzugehen in der Beziehung mit dem lebendigen Sohn Gottes. Und es soll nicht darum gehen, dem alten Leben hinterher zu trauern. So, was passiert, wenn du nach vorne gehst, aber zurückschaust? Beim Pflügen zum Beispiel. Du hinterlässt krumme Linien. Du gehst nicht gerade, wenn du Glück hast. Und wenn du Pech hast, übersiehst du den nächsten Stein vor deinen Füßen, vor deiner Nase, und der Stein landet auf deiner Nase, beziehungsweise, nein, die Nase auf dem Stein. Also das passiert, wenn du Pech hast. Wenn du Glück hast, machst du nur krumme Linien. Worauf schaust du, wenn du zurückschaust? Du schaust auf den Plan B. Jesus ist nicht da hinten. Jesus steht da vorne. Wie willst du in der Vergangenheit leben und erwarten, die Zukunft zu erreichen? Erstmal müssen wir in der Gegenwart ankommen, und dann heißt es nach vorne schauen. Wie willst du in der Vergangenheit leben und erwarten, die Zukunft zu erreichen? Wir müssen erst hier mal in der Gegenwart ankommen, und dann heißt es nach vorne schauen. In den zwei Versen davor lässt Jesus einen Mann, der ihm nachfolgen will, nicht einmal seinen Vater begraben. Noch nicht mal so eine edle Sitte, sagt Jesus, hat Vorrang vor der Nachfolge von mir. Aber vielleicht einen interessanten Gedanken, ich weiß, wer Daniel Kolender kennt, in der Geschichte steht gar nicht, dass der Vater schon tot war. sagt, okay, lass mich erst noch meinen Vater begraben. Vielleicht war der Vater noch gar nicht tot. Und er sagt, ja, vielleicht irgendwann, wenn mein Vater mal tot ist. Vielleicht war der Vater auch schon tot. Und er sagt, ja, ich will mir aber erstmal das Erbe holen. Jesus, aber zuerst. Jesus, ich will dir nachfolgen, aber zuerst. Der nächste Schritt bleibt aus. Jesu Forderung ist extrem herausfordernd. Sie bedarf voller Hingabe. Aber Jesus ist keiner, der irgendwas fordert, was er nicht selber bereit wäre zu geben. Er selber hat die volle Hingabe gegeben. Er selber hat sein Leben für uns gegeben. Aber er fordert auch unsere Hingabe an ihn, so wie er es für uns getan hat, zuerst. Das sind so verschiedene Geschichten, wo es nur um einen Schritt ging. Manche haben diesen Schritt getan, manche haben ihn nicht getan. Bevor wir zur finalen Geschichte kommen, direkt davor, wir befinden uns inzwischen in Lukas Kapitel 18, lesen wir in Vers 9. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, ich bin kein Betrüger, ich bin kein Ehebrecher. Und vor allem bin ich nicht so wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich bin geil. Hat sich der Pharisäer wahrscheinlich gedacht. Ich faste 2 Tage, heißt es weiter, in der Woche und ich gebe den 10. von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb im weiten Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzuschauen. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Der Pharisäer hat doch so viel Gutes getan, also außer, dass er die Leute da beleidigt hat, aber er hat doch so viel Gutes getan. Er hat den 10. von seinen Einkünften gegeben, er hat 2 Tage die Woche gefastet, er hat. Aber Gott pfeift auf seine Selbstgerechtigkeit. Gott pfeift darauf. Weil Gott möchte nicht den Versuch, selber vor ihm gut genug dazustehen. Nein, er möchte viel lieber diese Herzenseinstellung, die der Zolleinnehmer da gehabt hat. Sagen, Gott, ich kann nichts vor dir leisten. Ich habe keinen Plan B. Ich habe nur dich. Ich habe nur dich. Und sofort im Anschluss kommt ein Haufen Kinder zu Jesus und Jesus, seine Nachfolger versuchen, die Kinder wegzuhalten, aber Jesus sagt, nein, lass die Kinder zu mir kommen. Lasst die Kinder zu mir kommen. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Kinder, sie hatten überhaupt kein Ansehen bei den Menschen gehabt. Und Jesus war bei so vielen Leuten, die vielleicht gar kein Ansehen bei Menschen gehabt haben. Aber worum es Jesus geht, ist dieses kindliche Vertrauen zu sagen, ich habe nichts zu bieten, ich habe nichts verdient, aber ich komme trotzdem zu dir. Genau dann, wenn du denkst, Gott, was habe ich dir schon zu bieten? Sagt er, nichts. Aber ich will auch nichts. Ich will nur dich. Gott, was habe ich nur denn zu bieten? Das ist diese Herzenseinstellung ohne einen Plan B. Das ist die Herzenseinstellung, die herausfordernder ist als die in unserer Gesellschaft so vertretene Einstellung und vielleicht auch eigentlich schwierigere, die sagt, ich habe doch einiges zu bieten. Also ich habe doch einiges zu bieten, wie dieser Pharisäer gesagt hat. Ja, ich habe einiges zu bieten. Die anderen nicht, aber ich schon. Und das war auch wahrscheinlich das, ich habe doch einiges zu bieten, was dem Nächsten, was der nächsten Person durch den Kopf gegangen ist. Die Geschichte steht in Lukas 18, 18 bis 27. Ein angesehener Mann fragte Jesus:
Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?
Warum nennst du mich gut?
Entgegnete Jesus.
Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falsche Aussage machen, ehre Vater und Mutter.
Der Mann erwiderte:
All diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt.
Da sagte Jesus zu ihm:
Eines fehlt dir. Verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach.
Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte. Denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er:
Wie schwer ist es doch für einen Mensch, der viel besitzt, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt.
Da fragten die Zuhörer: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Oh. Wer kann da überhaupt gerettet werden? Jesus antwortete:
Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. An der Performance arbeiten wir noch. Don't judge. Nur noch ein Schritt. In diesem Moment, wo wir diese Geschichte lesen, steht ganz, ganz klar, dass Jesus von ihm nur noch einen Schritt fordert. Hey, da ist ein angesehener Mann, von klein auf ziemlich christlich aufgewachsen, gut erzogen. Und er macht alles richtig. Nicht Ehe brechen, nicht falsch Zeugnis geben, Vater und Mutter ehren. Und dann sagt Jesus nur eins. Hey, nur eins fehlt dir. Nur ein Schritt bist du entfernt. Gib alles, was du hast. Verkauf es. Und gib es den Armen. Und dann komm und folge mir. Wenn wir in den Text gucken, in Markus, steht was sehr Interessantes. Da steht nämlich nicht nur, hey, er guckt ihn an und sagte das. Da steht sowas dazwischen, was die ganze Geschichte ändert. Da steht, Jesus sah ihn voller Liebe an. Und ich denke, das ist wichtig zu begreifen. Jesus geht es hier nicht von wegen, hey, du musst alles abgeben, was du hast, du musst alles weglegen, alles wegschmeißen, nur noch ich will, dass du keinen Spaß mehr hast, ich will, dass du keine Freiheit mehr hast, ich will. Darum geht es Jesus nicht. So schwer das klingt, verkaufe alles und verteile deinen Erlös, so sehr weiß Jesus, dass es das Beste für dich ist. Warum? Warum fordert Jesus diesen einen Schritt? Und ich denke, das ist nicht nur eine Geschichte für Leute, die Jesus noch nicht kennen. Ich denke, das ist vor allem eine Geschichte für die, die wir Jesus schon kennen. Weil so oft in unserem täglichen Leben kennen wir das vielleicht. Im Gespräch mit irgendeinem Freund, der Jesus noch nicht kennt, und du redest und redest und spürst, ey, irgendwie sollte ich dem vielleicht was erzählen von Jesus. Und du sagst, ey, wenn ich dem jetzt erzähle, ich kann ihn in die Gemeinde einladen. Und du sagst, und der letzte Schritt fehlt. Kennt ihr das? Oder ein anderes Beispiel. Vielleicht bist du im Gottesdienst oder bist du abends in deinem Bett, du reflektierst den Tag und die letzten Wochen und merkst, irgendwas stimmt zwischen dir und Jesus nicht. Und dein schlechtes Gewissen plagt dich. Und du machst dir Vorwürfe und zweifelst und weißt eigentlich, eigentlich sollte ich es Jesus abgeben. Eigentlich sollte ich ihm das Steuer in die Hand geben. Und du willst ihm wirklich alles in die Hand geben und du machst es doch nicht. Weil du dir denkst, dann habe ich auch Verpflichtungen. Kennt ihr das? Oder bin ich der Einzige, dem sowas manchmal vorkommt? Vielleicht bist du auch hier und kennst Jesus vielleicht noch nicht und du sagst, boah, das alles klingt logisch und ich brauche diese Rettung, aber dieser eine Schritt fehlt. Was ist dein Schritt? Was ist dein nächster Schritt? Oder dein letzter Schritt, der dir noch fehlt? Ich denke, das ist ein Thema, das jeden von uns interessiert, weil jeder irgendwo seine Baustelle hat, jeder irgendwo seine Probleme und seine Kämpfe hat, die es zu überwinden gilt. Oder kann jemand sagen, er ist perfekt? Gut, dann ist das genau für euch. Was ist dein nächster Schritt? Was ist da, wo dir nur noch dieser eine Schritt fehlt, wo dir vielleicht der Mut fehlt? Was stoppt dich? Was lähmt dich? Was hält dich auf? Das ist, worum es hier geht. Aber eine Begegnung mit Gott ändert alles. Und diese Begegnung ist, als Jesus ihn voller Liebe ansah und ihm was sagt. Und ich denke mir so, warum muss dieser junge Mann jetzt erst zu Jesus kommen, bevor Jesus ihm begegnet? Habt ihr euch das mal gefragt? Weil ich denke immer so, wir reden von Jesus und Jesus geht doch eigentlich den Schritt auf uns zu und wir müssen nur antworten. Aber hier ist ein Mann, der zu Jesus kommt. In Markus 10 steht sogar, zu Jesus gelaufen kommt. Und ich denke, dass in dieser Aussage ist so ein Wert drin, so eine Bedeutung drin. Weil so oft in unserem Leben denken wir, wir müssen immer zu Jesus kommen, jetzt müssen wir wieder zu Jesus kommen, jetzt müssen wir wieder mit ihm Zeit verbringen. Aber dabei vergessen wir eins, dass er schon Schritte 1 bis 99 auf uns zugemacht hat. Durch seinen Tod am Kreuz und sein tägliches Warten auf dich. Der Satz, der mich am meisten fasziniert hat über meine Zeit mit Gott, ist, als mir jemand sagte, wenn du morgens aufstehst und stille Zeit machen willst, musst du nicht warten, bis Gott kommt. Er wartet, bis du aufstehst. Und wenn du mit ihm reden willst, musst du nicht warten, bis er zuhört, sondern er wartet, bis du anfängst zu sprechen. Ist uns das bewusst? Aber trotz all dem sagt Gott nicht, hey, du musst diesen Weg jetzt gehen. Er gibt dir eine Entscheidung und du wählst selber aus. Er sagt, hey, wenn du mir nachfolgen willst, dann verkauf alles und komm. Aber er gibt immer auch diesen Weg, wenn du nicht willst, dann hast du die Freiheit. Wahre Liebe gibt immer eine Entscheidung. Oder? Ist es wahre Liebe, wenn da eine Person ist und du bist voll verliebt in diese Person und du gehst nicht hin und fragst, hey, willst du mit mir zusammen sein? Du fragst, hey, du bist jetzt mit mir zusammen. Nein. Wahre Liebe gibt immer eine Entscheidung. Und so, Jesus gibt eine Entscheidung. Und so oft sind wir dann so von wegen, Jesus, warum passiert das? Warum lässt du das zu? Warum das? Warum dies? Und ich frage mich, sind wir uns bewusst, dass Gott manchmal uns den Weg laufen lässt, den wir wählen und uns dann trotzdem beschweren? Interessant. Und dann, was mich am meisten fasziniert an der Geschichte, der Mann selbstsicher, ich habe alle Gebote gehalten, das habe ich gemacht. Hey, wäre ich Jesus gewesen? Ich hätte ihm gesagt, ich weiß, was du gestern Nachmittag gedacht hast. Als du sagtest, ich habe keine Zeit, die Spülmaschine auszuräumen. Aber Jesus kommt und Jesus sagt, okay, dann fehlt dir nur noch eins. Jesus konfrontiert ihn nicht mit, was nicht in seinem Leben läuft. Er bringt ihn durch sein Sprechen zur Ehrlichkeit mit sich selbst. Das ist das Einzige, was Jesus von dir will. Jesus will nicht, dass du perfekt bist in allererster Linie. Er will nicht, dass du alles richtig machst. Er will in allererster Linie, dass du ehrlich mit dir selbst bist. Weil darin sind wir die Besten. Uns selbst anzulügen. Und das geht auch so leicht, weil wir können uns so gut ablenken. Während ich jetzt predige, hast du bestimmt 17 neue WhatsApps, 2 neue Tweets und 3 neue Instagram-Bilder, wo du markiert worden bist oder so. Es ist so viel um dich herum, das dich ablenkt. Aber Jesus konfrontiert ihn mit dieser Frage und fordert ihn auf, ehrlich mit sich selbst zu sein. Und mein Wunsch ist, dass das uns heute herausfordert, ehrlich mit uns selbst zu sein. Wo ist der Schritt, der dir noch fehlt? In deinem Problem, in deinem Kampf, in deinem Leben. Und dann kommt der Mann zum Verständnis, hey, ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Und an diesem Punkt lässt er los von wegen, ich kann nicht, und er stoppt da. Er merkt so, okay, ich kann mein ganzes Geld nicht raushauen, das ist mir viel zu wichtig. Und ich glaube, wir scheitern auch oft da, zu sagen, okay, wir wissen, was Gottes Wille ist und Gott sagt es und wir hören es und wir verstehen es und wir merken so, hey, wir realisieren, wir können es nicht und das ist ein guter Schritt. Aber der Schritt, der dann folgen muss, ist zu sagen, aber Gott kann. Ich kann nicht, aber Gott kann mich trotzdem versorgen. Gott kann mich trotzdem durchtragen. Ich brauche mein Geld nicht, weil Gott kann. Das ist die Kunst, zu realisieren, dass wir schwach sind. Zu wissen, dass wir nicht können, aber gleichzeitig den Glauben zu haben, dass Gott kann und Gott will. Mein Bibelschullehrer in England hat folgende Worte gesagt, die mich sehr fasziniert haben. Nachfolge ist nicht schwer. Nachfolge ist auch nicht leicht. Es ist quasi unmöglich. Aber Jesus, für den alles Unmögliche möglich ist, kann es und wird es in dir vollbringen. Die einzige Frage, die er dir stellt, ist dein Stuhl frei? Das haben wir alles aus der Kinderstunde wahrscheinlich gehört oder in der Teenie oder so. So, ist der Stuhl deines Herzens frei? Aber ich frage dich die Frage heute. Ist der Stuhl deines Herzens frei, wenn du auf die Arbeit gehst? Oder sagst du, nee, Arbeitszeit, 8 Stunden, ich bestimme. Und ihr sagt, hey, sei doch mal freundlich zu deinem Kollegen. Nein, der kommt nicht voran. Oder zu Hause, falls du noch zu Hause wohnst oder in deiner Familie so. Ich will jetzt Fernsehen gucken. Aber Daniel, hey, lass doch deine Schwester vor. Zeig doch die Liebe. Verbring mit deinen Geschwistern Zeit. Helf deinen Eltern. Nein, ich will jetzt gucken. Hey, das sind alles Momente, wo wir aufhören nachzufolgen und unseren eigenen Weg gehen. Ist der Platz frei auf deinem Herzen? In den Alltagssituationen. Es geht nicht darum, dass der Platz deines Herzens frei ist, wenn du in der Gemeinde bist. Meine Frage, ist der Platz noch immer frei für Gott, wenn du aus der Gemeinde rausgehst? Weil da zeigt sich Glaube, da beginnt Glaube. Gemeinde ist das Fitnessstudio, wo wir auftanken, wo wir Kraft tanken, wo wir ermutigt werden. Und dann, wenn es rausgeht, da zeigt sich, ob der Stuhl deines Lebens frei ist. Und ich will drei Punkte noch machen zur Nachfolge. Weil die Bibel auch nur 3 Punkte hauptsächlich darüber verliert. Und das ist, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge ihm nach. Und wenn wir das einfach mal Wort für Wort durchgehen, verleugne dich selbst. Was heißt das? Dass Gottes Weg über deine Anerkennung steht. Und ich glaube, wir Menschen sind so gerne anerkannt, so gerne zugehörig. Was wir oft dabei nicht merken, dass wir einen anderen Weg gehen, weil wir der Anerkennung hinterherjagen. Aber die Bibel schreibt ganz klar, es gibt immer nur 2 gegenüberstehende Sachen. Anerkennung oder Charakter. Und wenn du der Anerkennung folgst, vernachlässigst du den Charakter, an dem Gott schleifen will. Und wenn Gott an deinem Charakter schleift, dann wird dir die Anerkennung nichts wert sein. Verleugnest du dich selbst. Nimm dein Kreuz auf dich. Hey, wenn wir ehrlich mit uns sind, sagen wir manchmal, Sünde ist leichter. Ist der leichtere Weg. Es klingt besser, wenn ich zu meinem Lehrer sage, ich habe die Hausaufgaben echt vergessen, es tut mir leid, mein Hund hat sie gefressen. Als wenn ich sage, ich hatte echt keinen Bock drauf. Nimmst du dein Kreuz auf dich, das Kreuz ehrlich zu sein. Weil das ist wirklich Nachfolge. Und Nachfolge spiegelt sich nicht in den großen Taten wider, sondern in deinem alltäglichen Lebensstil. Und der dritte Punkt und wahrscheinlich der schwerste für jeden von uns. Folgst du ihm nach? Oder willst du, dass er dir nachfolgt? Welchen Weg läufst du? Läufst du Gottes Weg oder versuchst du, Gott auf deinem Weg mitzuzwingen? Weil das wird nicht funktionieren. Ein letzter Punkt. Ich glaube, das habe ich schon zweimal gesagt. Ich habe mir Pizza in die Gemeinde liefern lassen. Also zumindest Pizzakartons. Weil den stylisch aus von Pizza Hut. Nee, der Punkt ist, warum sagt Jesus zu dem Mann, hey, verkauf alles. Jesus war nicht in der Finanzkrise und sagte, ey, ich muss meine Ministry ein bisschen versorgen. Warum sagt er, verkauf alles? Weil Geld das war, was den Mann definiert hat. Weil Geld das war, was dem Mann Identität gegeben hat. Und so ist das auch heutzutage. Wer bist du? Letzte Frage. Wer bist du? Was definiert dich? Was macht dich aus? Bist du das, was du tust? Bist du das, was du erreicht hast? Doktor oder so? Abiturient? Bist du das, was andere sagen über dich, dass du bist? Oder bist du einfach das, was du gut kannst? So ging es dem Mann. Er versuchte angesehen zu sein. Erster Satz, ich glaube Vers 19. Er versuchte angesehen zu sein und das, was ihn definierte, war Geld, weil er konnte nicht loslassen. Ich bin das, was ich habe. Aber was Jesus versucht klarzumachen ist, dass es nicht drauf ankommt, was an dir dran ist, was von außen du hast, was du besitzt, was du tust, sondern dass wirklich das bestimmt, was du bist, was in dir drin ist. Du kaufst doch auch nicht eine Pizza für 5,60 Euro, zumindest kostet das bei uns so, wegen der Schachtel. Du kaufst die Pizza für das, was da drin ist. Und jetzt frage ich dich, warum definierst du dich darüber, was an dir dran ist, was du tust und was du kannst oder was du hast, wenn es doch eigentlich darum geht, was in dir drin ist. Was hast du nicht 60 dafür? Stellt euch vor, ihr kauft eine Pizza und da ist nichts drin. Und ich glaube, Gott weint im Himmel. Gott weint im Himmel, wenn er sieht, dass wir uns nur über das Äußere definieren. Und Gott sagt, leg alles weg und folge mir nach, weil ich will nicht, dass das Äußere dich definiert, sondern das, was in dir drin ist. Und dabei kommt es nicht darauf an, was du erlebst, welche Wunder, was geschieht. Und es kommt nie darauf an, was du erlebst, sondern mit wem du lebst. Was ist dieser letzte Schritt für dich, der letzte, der dir fehlt, um das zu überwinden, was dir Angst macht, was dir Furcht macht? Was ist dieser letzte Schritt? Und wie überwindest du ihn? In Hebräer 12, 1 bis 3, wir haben nicht viel Zeit, deswegen sage ich die drei Punkte, die da drinstehen. Vorletzte. Spaß. Es stehen drei Punkte. Und die beantworten die Frage Nachfolge, aber wie? Fragezeichen. Da steht, du bist von einer Schar von Zeugen umgeben. Guck mal um dich, du bist nicht allein. Nachfolge ist nie etwas, was du allein gehst, weil die Wege Gottes im Hebräischen schon festgetretene Straßen bedeuten. Warum kämpfst du allein? Weil du vielleicht Angst hast, dass jemand hinter die Kulisse schaut und wie du wirklich bist? Wer alleine kämpft, verliert. Der zweite Punkt. Lege alles ab, was Sünde ist und was dich am Laufen zu Jesus hindert. Da steht nicht oder, da steht und. Lege alle Sünde ab, das sind alle immer direkt so Amen, Halleluja, praise the Lord. So, und dann kommt dieser eine Vers, wo alles verstummt. Und alles, was dich am Laufen hindert. Weil manchmal können das gute Dinge sein. Aber gute Dinge werden dann schlecht, wenn sie Gottes Position einnehmen. Oder? Sport sein, es kann deine Beziehung sein. Es kann dein Dienst in der Gemeinde sein. Es kann dein Studium sein. Aber wenn es Gottes Position einnimmt, hast du verloren. Und das dritte ist, fokussiere dich ganz auf Gott, auch wenn du müde wirst. Wie können wir uns auf Gott fokussieren? Indem wir täglich nach seinem Wort streben und nach seiner Gegenwart suchen. Keiner von uns kann sagen, Gott spricht heute nicht. 3000 Seiten sprechen. Liest du's? Das sind die drei Dinge, die dir Mut geben, deinen letzten Schritt zu gehen. Und diesen Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben vor diesem Schritt. Mut bedeutet nur, diese Angst zu überwinden. Ich will beten. Ich bitte das Worship-Team nach vorne. Und lass sie echt durch den Kopf gehen. Ey, weil die Message bringt nichts, wenn du sagst, das war cool. Will ich gar nicht hören. Will Jermaine auch nicht hören. Ich kann ihm sagen, der Witz war cool. Da würde er sich freuen. Aber sonst, wir wollen sehen und unser Wunsch ist, dass Leben sich verändern, dass Probleme überwunden werden, dass Sünden überwunden werden durch Jesus. Aber es beginnt bei der Frage, was ist dein letzter Schritt? Und dann bei dem Aufstehen und dem Gebet dafür. Und deswegen wollen wir es heute anders machen. Wir werden einen Gebetsaufruf machen, aber wir werden nicht aufmachen, dass du nach vorne kommst und deine Hand hebst oder so. Wir werden uns hinten hinstellen. Oder da an den Rand. Wir gehen rechts an den Rand, stellen uns dahin. Und egal was ist, du kannst dahin kommen. Nicht nur, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann kannst du natürlich auch gerne kommen. Aber auch, wenn du Probleme hast und einfach sagst, okay, ich brauche jemanden, der für mich betet. Komm dahin. Denn Nachfolge ist nicht schwer, Nachfolge ist auch nicht leicht, es ist unmöglich. Aber durch Christus möglich. Vater, ich danke dir, dass dein Wort scharf ist. Schärfer als ein zweischneidiges Schwert, dass es uns trifft, uns zweifeln lässt über uns. Uns nachdenklich macht, aber uns nie entmutigt, sondern immer ermutigt. Und ich danke dir, dass du gesprochen hast, dass du uns verändert hast und ich bitte dich, dass du einen Hunger und einen Durst gibst nach deinem Wort, weil das ist, was uns wirklich verändert. Nach deiner Gegenwart. Danke, Jesus. Und so bitte ich dich, dass du es Mut gibst, jedem Einzelnen hier den letzten Schritt zu gehen. Die letzte Hürde zu überwinden. Um das zu überwinden, was du schon lange überwunden hast. Durch deine Gnade, durch deine Kraft. Und alles zu deiner Ehre allein. Amen.